Also an diesem Wochenende ist sie endlich gekommen. Habt ihr es auch gemerkt? Ich muss gar nicht sagen, was, aber viele wissen trotzdem, was gemeint ist. Die Sonne. Die wärmenden Strahlen der Sonne. Uns hat richtig gut getan. Gestern hat mir jemand Bilder geschickt vom Garten, von den aufgehenden Pflanzen. Man konnte es quasi durch die Bilder spüren. Ach, wie ist das schön. Endlich ist das so. Ich meine, schnell wollen wir diesen Influenza-Welle der vergangenen Monate, die grippalen Infekte, wir wollen sie schnell vergessen. In der Natur kann man jetzt jeden Tag sehen, wie sie erwacht. Allein von gestern auf heute, es brechen Blätter hervor. Schön ist das zu sehen. Die Zeit ist so etwas wie ein verlängertes Ostern. Auferstehung. Die Freude geht weiter. Für manche. Also wenn ich mal an das ursprüngliche Ostern zurückkomme, dann war das für diese Jünger, die so diese Freude am Anfang erlebt haben, diese Euphorie, das ging nicht so sonnig weiter. Sie waren in den Tagen nach Ostern, wenn man die Bibeltexte liest, also wenn ich mal sage unsicher, dann ist das noch vorsichtig ausgedrückt. Okay, ein Teil von ihnen war bereits von Jerusalem in Richtung Norden gezogen. Galiläa nannte man dieses Gebiet. Und das hatte Jesus ihnen damals auch gesagt, als er mit ihnen noch so richtig so zusammenlebte. Doch ehrlicherweise muss man sagen, ob sie mit der Begründung darauf gezogen sind, Richtung Norden, ich sag schon darauf, also Richtung Norden gezogen sind, wir wollen Jesus sehen, kann man nicht so richtig sagen. Man könnte auch sagen, sie sind einfach in ihre alte Heimat wieder zurückgezogen. Die Geschichte mit Jesus hatte irgendwie ein Ende gefunden. Und sie sind wieder zurückgegangen. Ein Leben in der Perspektive mit diesem Jesus, da wird in diesen Zwischenbereichen gar nichts von erzählt. Und das, obwohl der Auferstandene ihnen zweimal begegnet ist. Und zugegeben, das waren ja vielleicht groteske Situationen. Mit dem Gestorbenen reden. So, als ob er leben würde. Und mit einem Gestorbenen dann noch gemeinsam essen. Und dann war er wieder plötzlich weg. Man sah und man hörte nichts von ihm. Das war komisch. Und bei aller anfänglichen Euphorie vom Ostersonntag muss man sich doch irgendwie dann sagen, oft mal da und mal weg und keiner weiß wie, darauf kann man doch ein Leben nicht bauen. Ein Leben muss man doch bauen auf etwas Beständigem. Da orientiert man sich doch lieber darauf, was ihm Sicherheit bietet. Und man versucht dann, womöglich die besondere Vergangenheit ruhen zu lassen. Oder besser doch nicht ruhen lassen? Einiges ist dann nicht so schnell vergessen. Manchmal hängt so einiges einem so richtig nach. Und man selbst hängt in den Seilen. Und mit Mann meine ich jetzt nicht nur die Jünger damals. Ich glaube, uns geht es auch so. Wir haben so eine Redensart gefunden. Das steckt mir noch in den Knochen. Kennt ihr die? Ja. Es ist so eine Ausdrucksform, da ist was in mir geblieben. Ich habe das noch nicht verarbeitet. Ich habe das mitgenommen. Das macht noch was mit mir. Dabei kann es um die Gesundheit gehen. Oder beruflich hat man sich reingehängt und als Sahnehäubchen hat man von seinem Chef dann noch so einen Anschiss bekommen über irgendwas, was da falsch gelaufen ist. Oder wir haben in eine Beziehung gesetzt und fühlen uns jetzt so richtig im Stich gelassen. Und gerade dann, wenn so schwerwiegende Ereignisse hinter mir liegen, hinter uns liegen oder in einem liegen, die müssen noch emotional verarbeitet werden. Da hat man noch mit zu tun. Das ist noch nicht vergessen. Oder sollte man es doch besser vergessen? Ich lese uns mal einen Bibelabschnitt im Laufe der Predigt dann noch mehr aus dem Johannesevangelium Kapitel 21. Ab Vers 2. Einige von den Jüngern waren dort am See Tiberias. Der See Tiberias, das ist eine römische Bezeichnung für den See Genezareth im Norden Israels. Also da waren sie beisammen. Und damit aufgezählt Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus, das sind Jakobus und Johannes, Johannes, der auch das Evangelium, also selbst geschrieben hat, und zwei andere Jünger. Und Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Wir kommen mit, sagten sie. Und gemeinsam gingen sie zum See, stiegen ins Boot, aber während der ganzen Nacht fingen sie nichts. Ich glaube, sogar der letzte kurze Satz, der ist so symptomatisch. Das war tatsächlich so, sie fingen nichts. Ja? Aber er drückt noch mehr aus. Symptomatisch für die Situation in dem, ihres Lebens momentan. Jesus war nicht mehr in dieser gewohnten Art und Weise da. Und selbst ihr gelerntes Handwerk, das waren ja Fischer. Also Petrus, der hatte so eine richtige Gruppe um sich gehabt, so Kleinunternehmer damals, und hatte Leute noch dabei, die mit ihm am See dann fischten. Selbst dieser Spezialist, der fing einfach nichts. Es wollte nicht gelingen. Selbst das, was man neu anfangen wollte, wollte nicht gelingen. Ich kann mir die Situation vorstellen. Ich würde sie mal so umschreiben. Enttäuscht und auf dem Rückzug. Enttäuscht und auf dem Rückzug. Das ist ja bei Weitem keine Situation, die es nur damals hätte geben können oder geben würde. Aber schauen wir zunächst noch mal genauer auf das damals hin. Der Evangelist Johannes, der schreibt in dem Kapitel vorher, der war ja selbst an dem See dabei, ne? Der schreibt in dem Kapitel vorher, zuvor von zwei Abschnitten, in einer von Situationen, in denen ihm dieser auferstandene Jesus Christus begegnet ist. An einem Abend, wenige Tage nach der Kreuzigung, mitten in ihrer Zusammenkunft, mitten in ihrem Kreis, erscheint er auf einmal. Er zeigt ihnen ihre Wunden und sie werden begeistert, sie werden richtig froh. Jesus Christus ist doch der von Gott gesandte Retter. Er ist nicht am Kreuz verstorben, er ist auferstanden. Nicht nur die Frauen haben es erzählt, wir sehen ihn selbst. Hier ist er. Kein Double. Er ist es selbst. Aber damit noch nicht genug. Da gab es noch den Thomas. Der ist auch an der Situation dabei. Der Thomas, er war von Natur aus ein bisschen skeptische Person. An dem Abend, als Jesus mit den anderen, bei den anderen erschien, war der nicht dabei. Der hörte das und sagte, das glaube ich nicht. Dann passierte noch was. Eine Woche später, Thomas ist jetzt dabei, da taucht dieser Jesus Christus wieder unverhofft auf. Und er spricht den Thomas direkt an und sagt, komm her, komm, fass an. Ich bin's. Du glaubst ja nur, wenn du es angefasst hast. Wir bleiben hier sitzen und hören uns das an, weil viele auch die Geschichte kennen, aber ich kann mir vorstellen, der Thomas in der Situation, als der Jesus dann vor ihm steht und ihn das auch noch anspricht und sagt, komm, fass mich an, der ist fast zusammengeklappt. Wie er sich getraut hat, das zu tun, wird auch nicht gar nicht näher beschrieben. Bei ihm kommen dann nur noch diese Worte heraus, mein Herr und mein Gott. Kapituliert. Und das ist für den Thomas ja, mein Herr und mein Gott, ein Bekenntnis, von dem er jetzt überwältigt ist. Er hat es mit eigenen Augen gesehen. Und nach so einem Christusbekenntnis, Herrschaftsbekenntnis zu diesem auferstandenen Jesus Christus, jetzt müsste das Leben doch wünschen, oder? Also ich sage mal, 60% von uns würden bestimmt sagen, also wenn ich das erlebt hätte, hätte diesen auferstandenen Christus gesehen, hätte mich eingeladen, komm, fass mal an, fass mal da rein, das hätte das Leben verändert. Das hätte mir eine Ausrichtung gegeben, ganz neu im Leben. Doch das ist irgendwie alles vorbei. Das liegt hinter mir. Einige Zeit später finden wir auch diesen Thomas. Wir finden ihn vor, als was denn? Nicht als Läufer durch die Ortschaften und Städte, der erzählt, Jesus Christus ist auferstanden. Wir finden ihn vor als Fischer. Als erfolglosen Fischer. Darf ich das nochmal so mit der Skizze? Genau, ist schon darauf. Christus Bekenntnis, Christus Begegnung, Christus Bekenntnis, zurück. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich uns auch da einsetzen. Okay, das Letzte wird er ändern. Fischer werden wir wohl weniger hier im Dillgebiet. So lohnt sich das hier nicht in der Dill. Wir würden vielleicht was anderes einsetzen. Da ist der junge Mann, der auch vor einiger Zeit fröhlich erzählt hat, er ist Jesus Christus begegnet. Er hat nicht nur, ihm ist das passiert, sondern er hat das auch bekannt. Er hat angefangen, mit Jesus Christus zu leben. Und doch heute? Ich sage nicht, er glaubt nicht mehr. Das steht mir einfach nicht zu. Doch es scheint, dass das irgendwie der Vergangenheit angehört. Das hat nicht mehr so einen Einfluss, eine Prägung auf sein Leben heute. Okay, bei ihm sind da so manche komische Situationen gelaufen, ja. Doch im Ergebnis ist das ganz ähnlich. Christus hat ihn angesprochen, im Heiligen Geist. Er hat Christus erkannt, er hat es bekannt. Er wurde Christ und jetzt weit weg von Jesus. Aber was sollen wir von anderen reden? Von damals, von den Jüngern, von Personen, die irgendwo sind? Lass uns doch über uns reden. Was ist von unserem, also von deinem und von meiner Christusbegegnung, Begegnungen im Leben? Was ist da geblieben? Was sagst du dir jetzt, ehrlichen Herzens, ohne dass du mit deinem Nachbar reden müsstest? Und was sagt dein Herz? Was ist da geblieben? Vielleicht sprudelst du jetzt über und würdest eigentlich gerne von deinem Nachbar erzählen, von dem, was da geblieben ist, und sagt, dir ist so viel in meinem Leben geblieben. Ja, hat sich sowas verändert drin und diese Veränderung, die trägt mein Leben durch. Super. Klasse. Du, da freue ich mich mit mir. Hör bloß nicht auf. Du hast allen Grund, so zu reden. Aber ich weiß, es geht nicht allen so. Schon gar nicht zu jeder Zeit. Also ich bin manchmal von Gott enttäuscht. Ich bin manchmal von Gott enttäuscht. Ich bete vielleicht um Heilung für eine bestimmte Person, die mir lieb ist, und Gott schenkt sie nicht. Du kannst das doch machen. Es wäre gelaufen. Aber du machst es nicht. Ich bete wieder. Ich bete wieder. Ich ringe im Gebet darum, dass es tut. Gott, es reicht doch so. Aber er macht es nicht. Ich bin manchmal enttäuscht von Gott. Ich bin manchmal enttäuscht von Gott. Und den Menschen. Na, lass mich es aufschreiben, damit wir es nicht vergessen. bin manchmal enttäuscht von Gott. Schreib mal Heilung rein. Ich bin manchmal enttäuscht von Gott und von den Menschen. Da habe ich mit im Gebet und mit Personen gerungen. Meinerseits versucht, ganz feinfühlige Gespräche mit inhaltlicher Klarheit zu führen. Aber es kommt nichts an. Dabei ist doch so offensichtlich. Aber es kommt nichts an. Man hat den Eindruck, das ganze Gespräch oder die ganzen Gespräche sind eigentlich vom Winde verweht. Gott, du hättest doch diese Umkehr bewirken können. Für dich wäre das doch ein kleines gewesen. Stattdessen ist zu sehen, wie die Person sich ins Abseits manövriert, ins Abseits von Gott und dann auch von Menschen. Und irgendwann kommt dann meine Reaktion, aus Enttäuschung ziehe ich mich zurück gegenüber diesen Menschen. Und dann höre ich auch irgendwie auf, für diesen Menschen zu beten. Also trotz Gebet enttäuscht von Menschen. Enttäuscht von Menschen. Wahrscheinlich bin nur ich als alleine hier, der das erlebt. Oder? Sag mal, welche Auswirkung hat denn das Leben mit Jesus Christus wirklich auf dein und auf mein Leben? Gehören nicht auch solche Auswirkungen dazu? Das Enttäuschtsein? Das sich zurückziehen? So ging das bei dem Bibeltext. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt bin ich angekommen. Herzlich willkommen bei den Jüngern. Herzlich willkommen in der Situation, die Johannes hier in seinem Evangelium schildert. Herzlich willkommen in unserem Predigtext. Herzlich willkommen bei den Profis unter den Jüngern. Bei denen, die 3 Jahre mit diesem Jesus Christus vis-à-vis rumgegangen sind. Die erzählt, die gehört haben, was er erzählt, die gesehen haben, seine Wunder erzählt haben, gesehen haben, mit eigenen Augen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen mit all deinen Zweifeln. Herzlich willkommen mit unserem Kleinglauben und unseren Fragen. Und auch ich bin herzlich willkommen. Mit all meiner Stümperhaftigkeit, mit meinen unerfüllten Erwartungen. Ja, so mehrere hundert Personen richten Erwartungen schon an den Pastor. Ja, willkommen bei Jesus Christus selbst. Lass uns doch mal gemeinsam schauen, wie dieser Jesus Christus, der Auferstandene, mit dieser Situation umgeht. Ein zweiter Punkt. Wie Kinder an die Hand. Also dieser auferstandene Christus tritt nun mitten rein in die Fischergruppe. Nicht mitten rein, sondern die sind ja auf dem See am Rand, ja, festem Ufer. Da kommt er hin und dann kann man das lesen in Verse 4 bis 8. Ich lese die Verse einmal vor. Es wurde schon Morgen. Da stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Und er redete sie an. Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische? Nein, keinen einzigen, antworten sie. Und er sagt zu ihnen, werft eure Netze doch rechts an der Bootseite aus. Dort werdet ihr welche finden. Und sie warfen das Netz aus und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht ins Boot ziehen konnten. Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, und das ist immer eine Umschreibung im Johannesevangelium für Johannes, der das Evangelium geschrieben hat. Er redet also von sich. Er sagte zu Petrus, es ist der Herr. Und als Simon Petrus das hörte, warf er sich das Obergewand über, band es hoch und sprang ins Wasser. Er hat es nämlich zum Arbeiten abgelegt. Und die anderen Jünger ruderten das Boot an Land, es waren noch etwa 100 Meter, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Soweit erstmal. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Das ist die Frage, die Jesus stellt. Keine Vorwürfe, keine Vorhaltung, was macht ihr da? Habe ich euch nicht gesagt, ihr solltet doch. Keine Moralpredigt, auf euch ist sowieso kein Verlass, ich habe es ja schon immer gewusst. Keine Verurteilung, nein. Eine einfache Frage mitten in ihr Leben hinein. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Ich dachte, er stellt sich so vor, durch die Anrede als Kinder, wie so ein Vater, ein liebender Vater, der sich um seine eigenen Kinder bemüht. Und auf dieser Ebene müssen das die Fischer auch verstanden haben. Sie verbieten sich nicht die Anrede Kinder. Mehr noch, die Fischerprofis sind ganz offen für das, was dieser Mann dort, denn sie wissen ja ehrlicherweise immer noch nicht, wer das ist, was dieser Mann ihnen da sagt. Eine fremde Person. Sagt den Profis, werf das doch mal da rechts aus, da sind die Fische. Ich glaube, es gibt Menschen, die erzeugen so eine Gesprächsatmosphäre, in der ich mich genötigt sehe, mich zu rechtfertigen. Kennt ihr sowas auch? Ja? Ob das gelegentlich richtig sein kann, das lasse ich mal dahingestellt. Wie auch immer. Ich fühle mich im Gespräch mit derartigen Menschen irgendwie unwohl. Und das verstärkt sich, wenn ich so den Eindruck habe, mein Gegenüber hat so eine Art Gesprächsführung zum System gemacht. Und da gibt es so ein Ranking drin. Im Gespräch ist vorgegeben und die nonverbale Botschaft lautet dann, ich habe die Macht und ich sage das jetzt auch. Haben wir das Bild? Und genau andersrum verhält sich Jesus. Genau andersrum. Ich glaube, wir könnten von ihm lernen, wie auch eine maßgeschneiderte Seelsorge aussehen kann. Eine Seelsorge, die Menschen dort abholt, wo sie in ihrem Leben stehen, ohne Vorwürfe. Ohne sie in Rechtfertigungszwang zu bringen, bevor sie angenommen werden. Eine Seelsorge, die Liebe zu den Menschen aufweist und nicht einen Richtergeist. Das ist die Seelsorge, die Jesus hier ausübt an seinen Jüngern. Und so ist er. Und auf ihn kommt es doch in deinem und meinem Leben an. Diese maßgeschneiderte Seelsorge, die hat noch so einen zweiten Aspekt, eine zweite Ebene. Wer den Bibeltext aufmerksam mitverfolgt hat, der hat sich bestimmt gefragt, wie kommt der Jünger in Vers 7 so klar zu diesem Ruf, es ist der Herr. Und er meint damit diesen auferstandenen Jesus Christus. Wie kommt das? Um das nachzuempfinden, muss man noch etwas klären, muss ich was erklären. Schon einmal nämlich hatten die Jünger so eine ganz ähnliche Situation erlebt. Das war vor gut 3 Jahren. Man kann das im Lukas-Evangelium Kapitel 5 nachlesen. Jesus hatte sie auch, für sie auch damals noch eigentlich eine unbekannte Person, er hatte sie auch aufgefordert, das Netz an einer bestimmten Stelle auszuwerfen. Sie waren nämlich auch da am See. Und sie hatten einen großen Fang gemacht. Es war auch damals, als Jesus zu Petrus sagte, fürchte dich nicht, denn von nun an sollst du Menschen fangen, Menschenfischer werden. Es war damals, als er und die anderen den Fischerberuf aufgaben und Jesus nachfolgten. Es war damals, als Jesus ihnen ihre Berufung aufzeigte. Und es war damals, als sie Ja dazu sagten. Damals, Kennst du auch dieses damals und heute? Heute zeigt Jesus ihnen mit seiner Art der Seelsorge den Weg zurück in ihre eigene, eigentliche Berufung. Den Weg zurück in das, was er, der Sohn Gottes, für sie vorgesehen hatte. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Zu Menschen, die andere Menschen aus der Todesverfallenheit herausholen, ihnen den Sinn des Lebens zeigen, den Schöpfer und Heiler. Und ich benutze bewusst dieses alte Wort Heiler. In den zeigen, der verwundete Stellen im Leben heil macht. Die Seelsorge Jesu verfolgt heute den gleichen Weg. Sie möchte uns auch trotz und vielleicht auch in unserer Enttäuschung auffangen. Und sie möchte uns zurückholen in unsere Berufung, in das, was Christus für dich und für mich vorgesehen hat. Sie will das damals wieder zu einem Heute werden lassen. Ich male dazu mal symbolisch hier so ein Kreuz hin. Das möchte Christus tun. Wollen wir uns von ihm ansprechen lassen? Das kann ich nicht für dich. Das kann ich nur für mich und du für dich entscheiden. Ein dritter Gedankengang. Ich gehe in den Bibeltext mal weiter. Ich habe ihn überschrieben, gestärkt, weil Christus neu gibt. Ich lese Johannes Evangelium ab Vers 9, Kapitel 21 ab Vers 9. Als sie dann an Land gingen, sahen sie ein Holzkohlenfeuer mit Fischen darauf. Auch Brot lag dabei. Und Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, genau 153. Der hat sie gezählt. Weil, das war faszinierend, was er da rausgeholt hat. Aber das Netz riss nicht, obwohl es so viele waren. Und Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Und keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Sie wussten, das ist der Herr. Jesus trat zu ihnen. Er nahm das Brot und verteilte es unter sie, ebenso auch die Fische. Und das war jetzt das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern zeigte, seit er vom Tod auferstand. Ich glaube, das ist der dritte Schritt in dieser von diesem auferstandenen Christus praktizierten Seelsorge. Er verzichtet auf den Vorwurf, er zeigt den Weg zurück in die Berufung und das dritte, er kümmert sich um das Offensichtliche. Er kümmert sich um das Offensichtliche. Also wie versorgt man, wie kommt man am besten in Kontakt mit einer größeren Gruppe oder mit einer Gruppe von Männern, die hungrig sind. Man schafft was zu essen dabei. Ganz klar. Die Männerarbeit, wenn ihr einen Ausflug macht, irgendwo muss es was zu essen geben. Jesus fängt hier keine großen Reden an. Er schafft was zu essen dabei. Er beteiligt sie sogar noch, die anderen. Die Jünger, die haben ja auch was gefangen jetzt mittlerweile, sie sollen auch was dazulegen. Aber er teilt aus, er tritt zu ihnen, er teilt aus, auf sich von dem, was er schon alles da hatte. Das Brot und die Fische. Woher das habe, steht nicht da, ist nicht von Belang. Er teilt aus. Ich glaube, das ist auch ein geistlicher Grundsatz. Christus ist nicht darauf angewiesen, dass wir ihm etwas bringen. Das kann manchmal als Beigabe noch dazu kommen. Sondern wir sind darauf angewiesen, dass er uns etwas bringt. Und das ist sehr vielfältig. Und das ist manchmal auch das ganz Praktische. Das, was wir zum Alltag, im Alltag brauchen. Das gehört auch zu seiner Seelsorge dazu. Also nicht nur um unsere Gedanken kümmert er sich, sondern er kümmert sich um uns als Mensch. Um dich, um mich. Warum tut er das? Susanne hat es eingangs schon gesagt, wir haben in diesem Gottesdienst den Schöpfer begrüßt. Der Schöpfer hat uns als Mensch gewollt und als Mensch gemacht. Und er sagte, da ist mir was gelungen. Und er hatte dich und mich im Blick dabei. Da ist mir was gelungen. Und so kümmert er sich um dich und mich. Und was möchte er? Er möchte in der Seelsorge erreichen, das Grundverständnis, dass wir als eine gefestigte Persönlichkeit leben dürfen. Eine gefestigte Persönlichkeit, die nicht dauernd in Selbstzweifel ist, nicht zu ihrer Identität stehen kann, sondern eine Person werden, sind und bleiben, die darum weiß, ja, ich bin ein von Gott gewolltes und von Gott geliebter Mensch. Ich muss nicht erst etwas durch Leistung erbringen, damit ich Anerkennung bekommen kann. Nein. Du bist es, weil Gott es gewollt hat. Weil Gott es dir zuspricht und weil Gott die Pluralität lebt, die ganze Verschiedenheit und deine Freude auch an dir hat. Das, was er möchte, ist, dass er möchte Stabilität in das Leben bringen. Christliche Seelsorge wird immer auch das umfassen. Das Anliegen zu haben, dass ein Mensch stabil wird im Leben. Christliche Seelsorge wird auch umfassen, dass Gott möchte, dass Freundschaften entstehen, dass Beziehungen wachsen, dass wir nicht isoliert leben. Jesus lädt hier die ganze Gruppe ein, er sortiert nicht einen raus und er sortiert auch nicht den Petrus raus, den er so erlebt hat, dass er ihn mehrfach verleugnet hat. Er sortiert ihn nicht raus. Er hat ihn, lässt ihn in der Gruppe drin. In einem jetzt folgenden Bibelabschnitt, den wir heute jetzt nicht mehr lesen werden in der Predigt, da wird das näher ausgeführt, dass er auf diesen Petrus auch zugeht. Das kommt dann auch noch. Ja? Aber Christus möchte, dass wir leben dürfen, nicht als vereinzelte Personen. Wer die biblischen Begrifflichkeiten auffasst, was denn Gemeinde auch ausmacht, da ist das Bild vom Leib Christi die Rede. Und Leib Christi, ein Leib, ein Körper besteht nicht nur aus einem Finger, sondern da wird ganz bewusst das auch aufgenommen, dass die vielen zusammenwirken und gemeinsam einen Körper bilden. Das gehört dazu. Christus möchte, dass wir Freundschaften leben. Ich könnte es jetzt fortsetzen. Ich habe jetzt nur mal exemplarisch so ein paar Dinge aufgeschrieben hier. Vielleicht findest du dich wieder in dem, ich bin enttäuscht von, und dann könntest du deine Begrifflichkeiten anfügen. Vielleicht würdest du hier formulieren, ja, das wünsche ich mir, dass das in meinem Leben beitreten, dass das meinem Leben sich ereignen würde, dass ich das deutlicher wahrnehme, dass sich das ausprägen, sich gestalten wird. Das alles hat vor Gott Platz. Ich will schließen mit ein paar Sätzen. Geistlich stark. Geistlich stark sind nicht Menschen, die alles wissen oder meinen, es zu haben. Geistlich stark sind die Menschen, die eins vor allem anderen leben. Ich brauche das, was Christus mir gibt. Ich brauche diese Nahrung. Und ich nehme sie von ihm. Ich nehme sie an. Das zeichnet die Jünger nämlich zum Schluss aus. Sie haben es genommen von dem, was Christus ihnen gegeben hat. Und zwar alle Aspekte haben sie genommen. Sie haben sich aufgezogen, aufgesogen. Sie haben gegessen. Sie haben sich wiedergefunden darin und sie haben sich wohlgefühlt. Angekommen. Wieder angekommen bei diesem Christus. Und das wünsche ich dir auch. Ankommen bei diesem Christus. Amen.